Kommet her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist. Dem Bibelvers bin ich begegnet vor 14 Tagen auf einer Wanderung. Oberhalb von Weinfelden am Ottenberg hat es einen grossen Stein und dort hat es ein braunes Schild drauf mit dem Vers. Nebenzu ein Bänkchen und man hat eine wunderbare Aussicht aufs Durtal und hindurch den Alpstein Santis mit den Churfirsten. Kommet her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist. Dahin hätte man sollen die Menschen nehmen, vor denen jetzt der Paulus, der Timotheus warnt. Die hätten das einmal sollen sehen, die wunderbaren Werke, die Gott geschaffen hat. Denn im 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 1 bis 5, da schrieb der Paulus: Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und auf irreführende Geister und auf Lehren von Dämonen achten werden. Verleitet durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Die verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, die doch Gott für die, welche gläubig sind und die Wahrheit erkannt haben, geschaffen hat, damit sie mit Danksagung genossen werden. Denn alles von Gott Geschaffene ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird durch Gottes Wort und durch Gebet geheiligt. In späteren Zeiten werden etliche oder einige vom Glauben abfallen. Die späteren Zeiten sind beim Timotheus bereits eingetroffen. Bereits dort hat es Menschen gegeben, die sich vom eigentlichen Glauben abgewendet haben. Sie haben nicht alles über Bord geworfen und alles verlassen, sondern sie haben nur eine kleine Kurskorrektur vorgenommen. Jeder, der schon mal mit einem Kompass im Gelände unterwegs war, der weiss, wenn man am Anfang nur eine kleine Korrekturverschiebung hat, dann verfehlt man am Ende das Ziel. Am Anfang läuft das noch alles schön parallel. Man spürt noch nicht, dass sie in die falsche Richtung geht. Und deshalb ist das auch so gefährlich. Und die Menschen da sind in der Gemeinde gewesen. Aber eben, sie sind langsam weggekommen. Es ist fromm weitergegangen, sogar sehr fromm bei ihnen. Und sie haben immer mehr abgehoben vom Boden und haben sich in die geistliche höhere Sphäre begeben. Das Materielle, das Liebliche, das Natürliche, das haben sie liegen lassen. Von dem haben sie sich abschotten, von dem muss man sich befreien. Und sie haben sich hauptsächlich nur am Geistigen, am Seelischen und am Übernatürlichen zugewendet. Das ist das Eigentliche, was man im Leben erreichen muss. Vielleicht ist uns die Aufteilung von unserem Leben in zwei Bereiche gar nicht so fremd. Es ist der Sonntagmorgen, da sind wir ja alle schön zusammen. Da loben wir Gott, da geht es um Gott, um die Bibel geht es da, um den Heiligen Geist, ums Heil, ums geistliche Wachstum, um den Lobpreis. Und dann kommt der Montag, der Alltag. Und da haben wir manchmal am Montag schon, wenn wir uns zur Arbeit aufmachen und einen Platz im Zug suchen, dass wir sitzen können, schon ganz vergessen, was man am Sonntag gehört hat. Das am Sonntag ist so weit weg. Die Arbeit nimmt uns gefangen. Wir sind voll eingespannt drin. Das Essen ist wichtig. Das Zettel wird aufgenommen. Was kauft man jetzt ein? Was macht man für einen Wocheneinkauf, für die ganze Woche? Es geht um Freizeit und Hobby. Was schauen wir für einen Film zu Abend im Fernsehen? Liebe und Streit und um alle täglichen Dinge vom Leben. Wie können wir die zwei Welten, wo wir drin stehen, wo wir drin leben, wie können wir die zusammenbringen? Die Aufteilung in zwei Bereiche führt meistens zu einer Überbewertung von einem einzelnen Bereich und zu einer Abwertung vom anderen. Und die Abwertung, die sehen wir da. Sie verbieten zu heiraten. Also der Bereich vom Lieblichen, Natürlichen, der wird jetzt weggeschoben. Natürlich, die Ehelosigkeit ist in der Bibel bekannt. Auch freiwillig, der Paulus hat verzichtet auf die Ehe. Ganz bewusst und freiwillig hat er verzichtet. Nicht, dass er besser glauben könnte, sondern dass er ganz frei ist für seinen Dienst. Das können wir nachvollziehen, wenn wir das Leben von Paulus kennen. Die Reise, die er gemacht hat, das, was er hat müssen erdulden, dass er das natürlich viel besser hat können, allein durchstehen, wieder wenn er nebenzu noch für eine Familie und die Ehe und für die Frau hätte müssen sorgen. Aber die da, die verbieten zu heiraten. Warum? Warum tun jetzt die zu heiraten verbieten? Es ist manchmal schwer vorstellbar, wie das zusammenpasst, Ehe und Sexualität und unser geistliches Leben sind wie zwei verschiedene Bereiche, wo man nicht so richtig zusammenbringen können. In meiner Kartei habe ich zwei Einträge gefunden. Das sind nicht mehr Karteikarten, sondern alles abgeleitete Dateien in meinem Computer natürlich. Jetzt, ich habe zwei Zitate gefunden zum Zölibat. Die will ich nicht kommentieren, sondern nur zitieren. Aus einem Interview von Dalai Lama, anlässlich von seinem 75. Geburtstag. Dank des Zölibats könne er sich als Mönch besser seinem Glauben widmen. Sex stellt den Menschen auf eine Stufe mit allen anderen Tieren, sagte er. Ich bin ein Mensch, der für gewisse moralische Prinzipien steht. Der Zölibat ist etwas, was mich vom gewöhnlichen Tier unterscheidet. Das zweite Zitat vom Zweiten Laterankonzil 1139 unter dem Papst Innozenz II. Der hat den Zölibat eingeführt in der katholischen Kirche. Da Priester, Tempel Gottes, Gefäße des Herrn und Heiligtümer des Heiligen Geistes sein sollen, ziemt es sich nicht für sie, sich der Ehe und der Unreinheit zu ergeben. Sie verbieten zu heiraten. Die zweite Forderung von den Irrlehrern: Sie gebieten sich von Speisen zu enthalten. Wir wollen wissen, von welchen Speisen steht nicht da. Dann müssen wir gar nicht spekulieren und ich tue nicht spekulieren. Das einzige Argument, das da gegeben wird, es sind Speisen, die Gott geschaffen hat. Das sagt der Paulus. Die verbieten Speisen, die Gott geschaffen hat, auch für die Glaubenden, damit sie mit Danksagung genossen werden. So übersetzt die Zürcher Bibel, mit Danksagung genossen. Die anderen übersetzen mit Danksagung empfangen. Ich finde die Zürcher Bibel übersetzt gut. Denn zwei Kapitel später in dem Brief heißt, dass Gott uns alles reichlich darbietet zum Genuss. Ausgerechnet der Gott, der in den Augen von vielen Menschen durch alles verbietet, der reicht uns alles dar zum Genuss. Das wollen wir doch mal festhalten. Und wenn fest unterstreichen, Gott reicht uns alles dar zum Genuss. unserem Familientreffen, da gehen wir in Süßbach essen, wenn wir das in Bruck haben, Selbstbedienungsrestaurant. Wenn wir zum Dessert kommen, dann darf jedes Enkelkind selber etwas hinterher holen und auslassen. Jedes Mal ein schönes Schauen. Die einen kommen mit einem Mohrenkopf zurück. Die anderen haben so eine runde Büchse von Bombchips zum Dessert. Der Aaron, der kommt mit einem ganzen Säckchen Gummibärli zurück zum Dessert. Die anderen haben Glasse. Und ich finde es schön, wenn wir schauen können, wie die mit Genuss dann ihre Dessert verzehren. Er reicht uns alles dar zum Genuss. Die verbietet gewisse Speisen. Nicht, weil sie es nicht gern haben. Es gibt ja Sachen, die wir nicht gern haben. Sondern weil sie verwerflich sind. Sie halten die Speisen, die Gott gemacht hat, für verwerflich. Und damit weisen sie die guten Gaben zurück. Und sie weisen die gütige Hand von Gott zurück. Das ist eine Missachtung von Gott. Der Paulus sagt, wie wir mit diesen Gaben umgehen sollen. Mit Danksagung genießen und mit Danksagung empfangen. Zweimal kommt das Wort darin vor. Danksagung. Es kommt etwa vor, dass mich jemand fragt, wie geht es dir? Und sage, ja, ich bin dankbar. Dankbar, so sagen Psychologen und Psychotherapeuten, ist ein gutes, starkes Gefühl. Da können wir nur zustimmen. Entweder ist jemand unzufrieden oder ist jemand dankbar. Und wenn jemand dankbar ist, dann ist das ein starkes Gefühl und kann unser Leben gut bestimmen. Die zählen auch auf, wofür man danken kann. Ich zitiere aus einer Internetseite. Aber auch wenn du nicht religiös bist, kannst du für dein Leben und deine Existenz dankbar sein. Dann zählen sie alles auf. Für die Familie kann man dankbar sein, für die Freunde, für die Gesundheit, für den Frieden, für die sichere Existenz und für alles Materielle. Diese Beispiele zeigen, dass du sowohl für materielle als auch immaterielle Dinge Dankbarkeit empfinden kannst. Stimme ich zu. Aber man kann dankbar sein, ohne zu danken. Man kann dankbar sein, ohne dass man Danke sagt. Auch wenn du nicht religiös bist, kannst du für dein Leben und deine Existenz dankbar sein. Aber wenn ich nicht religiös bin, wem will ich dann für mein Leben und für meine Existenz danken? Ich denke, da sagt jetzt Paulus zweimal, mit Danksagung sollen wir das geniessen. Der Dank muss ausgesprochen werden. Das ist nicht einfach das Gefühl in unserem Herzen, sondern der muss ausgesprochen werden gegenüber Gott. Ihm danken wir. Und wenn wir ihm danken für die guten Gaben, dann bringen wir alle diese Gaben mit Gott in Beziehung. Er hat es mit all diesen Gaben zu tun. Und wenn wir ihm danken, dann geben wir ihm der für alles, was er gemacht hat. Und ihm geben wir der für das und wie er ist. Vielleicht ist zuletzt in dem Text sogar als Tischgebet gedacht. Früher hat man das gesprochen und ich hoffe, dass wir es immer noch sprechen, ganz bewusst. Auch wenn wir vielleicht jeden Tag das gleiche Gebet sagen, dass wir es ganz bewusst sprechen und die Gabe von unserem Gott annehmen. Wer Dank opfert, der preiset mich. Wie bringen wir die zwei Bereiche in unserem Leben zusammen? Die zwei verschiedenen Welten. Das, was wir im Alltag erleben, das Materielle, das Liebliche und das Geistliche, Seelische. Viele von uns sind schon in einem Ruderboot gesessen. dann versucht zu rudern. Und dann merkt man, wenn man mit einem Ruder ein bisschen zu fest rudert, dann geht es vom Kurs weg und man dreht sich plötzlich im Kreis. Es ist eine höhere Kunst, so zu rudern, mit beiden Rudern, dass man eben das Ziel erreicht. Was kann uns helfen, dass wir den geraden Kurs aufs Ziel einhalten können? Das Alte Testament, das kann uns dazu helfen. Das Alte Testament bezeugt Gott als den Schöpfer und Erhalter der Welt. Er hat Himmel und Erde gemacht. Alles zusammen hat er gemacht. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das Alte Testament zeigt uns, dass unsere Arbeit nicht nur ein Brotverdienst ist, sondern es ist der Auftrag, uns gegeben, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Wir haben die Heime in der Stube eine grosse geflochtene Truhe. Dort sind alle unsere Spielsachen von unseren vier Kindern. Wenn unsere Enkelkinder kommen, dann gehen die meistens zuerst auf die Truhe, Deckel schauen, dann kommen die Spielsachen raus. Es hat nur alte Spielsachen, alte Legosteine und so. Und dann sind wir manchmal erstaunt, was die Kinder aus diesen Sachen bauen können. Also Arbeit ist nicht nur einfach Brotverdienst, sondern da können wir unsere Gaben, die Gott uns gegeben hat, entfalten. Und jedes von uns kennt so Moment, wo seine Gaben, die Gott ihm gegeben hat, in der Arbeit kann entfalten. Das ist eine Gabe, die Gott uns gegeben hat. Das Alte Testament zeigt, dass Gott der Geber von allen guten Gaben ist. Aller Augen warten auf dich und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Und dann wird im anderen Psalm 104 wird das noch ein bisschen mehr beschrieben, was Gott das schafft alles. Er gibt Gras für das Vieh, Wein, der des Menschen Herz erfreut, Öl, dass sein Antlitz schön werde. Also finde ich wunderbar. Gott kümmert sich um unsere Schönheit und gibt uns Öl und alle Creme, damit unser Angesicht schön wird. Also das macht Gott. Brot, das unser Herz stärkt. Das Alte Testament zeigt auch, dass Gott den Menschen geschaffen hat als Mann und Frau und dass er sie einander zugeordnet hat. Und die zwei sollen ein Leib werden, eine neue Gemeinschaft. Und das, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Im Neuen Testament wird ja eigentlich oft der Missbrauch von der Ehe angesprochen. Du darfst nicht Ehe brechen, du darfst nicht scheiden, musst dich von der Unzucht enthalten. Und darum wird im Neuen Testament über diese Sachen eher immer in einem negativen Sinn berichtet, in einem Verbot. Aber das Alte Testament, das zeigt euch so das wahre Wesen von der Liebe und von der Ehe. Und dass die Liebe zwischen Mann und Frau eine Gabe von Gott ist. Nicht nur in der Urgeschichte am Anfang oder im Hohelied, sondern auch in der Vätergeschichte. Das ist der Jakob. Den kennen wir wahrscheinlich noch aus der Sonntagsschule. Der muss flüchten vor seinen Brüdern, vor einem Esau, weil er um den Segen betrogen hat. Und Rebekka, seine Mutter, hat gesagt, geh du zum Laban, mein Bruder. So geht Jakob also und flüchtet zu seinem Onkel, zum Laban. Dort an der Wasserstelle begegnet er das erste Mal der Rahel. Und es geht nicht lang, ist er in sie verliebt, denn Rahel war schön von Gestalt und Angesicht. Und der Jakob hat gesagt, 7 Jahre, Laban, schaffe ich für Rahel. Und dann heißt es so schön, so diente Jakob um Rahel 7 Jahre. Und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage, so lieb hat er sie. Das Alte Testament war die heilige Schrift der Apostel und der ersten Gemeinde. Die das Neue Testament geschrieben haben, die haben das, was im Alten Testament, was wir jetzt aufgezählt haben, haben sie nicht mehr wiederholt. Die haben das einfach vorausgesetzt. Und deshalb gehört beides zusammen. Wenn wir das Alte Testament aus den Augen verlieren, dann verlieren wir auch Gott, den Schöpfer, aus den Augen. Und wenn wir das Alte Testament nur im Hinblick lesen, wo es auf Christus hinweist, tun wir das Alte Testament einebnen. Und die einzelnen Texte, wie wir es jetzt gelesen haben, die können nicht mehr das sagen, was sie uns eigentlich weiter sagen wollen. Darum ist das Alte Testament so wichtig, dass man eben diese Seite, die geschöpfliche, die natürliche, die liebliche Seite, auch erkennen können, dass sie von Gott kommt. Es gibt im Neuen Testament auch Verbindungen zu Gott, dem Schöpfer. Eine Verbindung will ich nun nennen, das ist im Unser Vater, die vierte Bitte. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn ihr es Unser Vater bittet und zu dieser Bitte kommt, unser tägliches Brot gib uns heute. Ich finde das eine schwierige Bitte für uns heutige Menschen, wenn wir die aussprechen. Wenn ich mich zurückerinnere, wir haben das Brot immer beim Gardi geholt, beim Beck, oder? Ein 5-Pfünder, der hat noch gutes Brot gemacht. Und wir haben als 5-köpfige Familie, also 5 Kinder sind wir gewesen, oft eng und schmal müssen durch. Es gab Zeiten, wo das Geld nicht gereicht hat, bis zum Monatsende. Dann hat die Mutter uns geschickt zum Zellwagen, zum Milchmann. Dort hat es noch ein bisschen Lebensmittel gegeben. Wir mussten aufschreiben lassen. Es war uns peinlich. Wir haben uns geschenkt. Wir sind im Laden gestanden und gesagt, das und das brauchen wir. Und am Schluss mussten wir sagen, ob sie es aufschreiben können. Aber wir sind nie an den Punkt gekommen, wo wir kein Essen mehr hätten. Und wo wir als Familie auf Knie wären und gebetet hätten, gib uns unser tägliches Brot und dann wäre auf wunderbare und wunderhafte Art das Brot auf den Tisch gekommen. Wir haben das Brot immer gekauft und wir haben das Brot immer bezahlt. Das ist unser Problem, dass wir das so machen können. Und doch denke ich, ist das eine ganz wichtige Bitte. Wenn wir diese Bitte wirklich aussprechen, dann wissen wir, dass Brot nicht im Migros und im Coop dort wachsen oder auf unserem Bankkonto, sondern dass das Brot aus Gottes guter Schöpfung kommt. Und dass, wenn er dort sagt, nein, dann gibt es kein Brot. Und wenn er Brot gibt, das Sagen gibt, dann gibt es Brot. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Bitte ganz bewusst aussprechen. Von dir, Gott, erwarten wir das Brot. Ganz bewusst, wer das ausspricht, der ehrt auch Gott. Er weiß, Gott ist der, der das machen kann, der das macht und der das auch uns ergibt. Martin Luther war ein guter Theologe. Er hat auch etwas geschrieben über die vierte Bitte. In seinem kleinen Katechismus. Unser tägliches Brot gib uns heute, schrieb er. Was ist das? Gott gibt das tägliche Brot auch ohne unsere Bitte allen bösen Menschen. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass er es uns erkennen lasse und wir mit Danksagung empfangen, unser tägliches Brot. Das ist der grosse Unterschied. Alle Menschen haben Brot. Und Gott lässt seine Sonne aufgehen über die Guten und die Bösen und lässt regnen über die Gerechten und die Ungerechten. aber in dieser Bitte kennen wir, dass das alles von Gott kommt. Dann fährt er weiter, was heisst denn tägliches Brot? Alles, was Not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Das alles ist tägliches Brot. Das ist alles das, was Gott uns gibt. Wie können wir jetzt zusammenbringen, die beiden Welten? Wir können es nur zusammenbringen, wenn wir erkennen, dass der gleiche Gott uns Menschen sich zuwendet als Schöpfer in seiner Schöpfungsgabe und andererseits sich uns zuwendet als Vater von Jesus Christus mit seinem Heil, mit seinem Frieden, mit seiner Versöhnung. Wir dürfen diesen Bereich nicht teilen. Das gehört zusammen. Das alles zusammen kommt von unserem Gott und von unserem Herr. Paulus hat gesagt, in ihm leben, weben und sind wir. Ihm, unser Gott und unserem Vater in Jesus Christus, sei Ehr, Ruhm und Anbetung. Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist. Ich habe zweimal geschaut, stimmt der Vers? Man könnte ja lesen, kommt her und sehet an die Werke, die so wunderbar sind. Aber es heißt, kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist. Und unten an dem Vers hat es dann noch geheißen, dir Gott sei Preis und Ruhm gebracht. Du hast dein Schöpfungswerk vollbracht, voll Herrlichkeit und Schöne. Amen. Vater im Himmel, wir staunen über deine Güte und über deine Liebe, dass du dich so um uns Menschen kümmerst, dass du an alles gedacht hast und dich so kannst in uns hineinfühlen, was wir brauchen. Sassen, Freude am Essen, etwas für unsere Schönheit, etwas für unser Gemüt und unsere Freude. Du gibst uns alles. Wir wollen dich preisen und loben dafür, dass du ein so ein Gott bist, der das alles hat können schaffen und das macht und erhaltet bis zum heutigen Tag. Wir danken aber an dir, dass du uns in Jesus Christus, deinem lieben Sohn, versöhnt hast mit dir selber. Dass wir deine Kinder dürfen sein, dass wir im Frieden mit dir dürfen leben, dass wir einfach jetzt unter deinem Schutz und deiner Nachwut rundum gegeben sind mit all dem, was wir brauchen und dass wir bei dir dürfen bleiben, bis du uns heimrufst. Wir danken dir, loben und preisen deine Güte und deinen guten Namen. Amen.